Eduardo Arroyo, Panama, das Leben des Boxers El Puan. Meine letzte Rezension über das Gewerbe des Boxkampfes verschaffte mir ca. 7 mir bis dahin unbekannte Bücher, die sich ebenfalls diesem Sujet widmen. Die meisten der Werke beschäftigen sich mit Schwergewichtlern, also Boxern, die mindestens 90 Kilogramm auf die Waage bringen und eine entsprechende Körpergröße aufzuweisen haben. Auch die uns, da in den Medien vorrangig nähergebrachten Boxer und ihre Leben und zu Legenden gewordenen Kämpfer schlugen sich vorrangig in diese Gewichtsklasse. Wir erinnern uns an Joe Louis, Rocky Marciano, Jake LaMotta, Sonny Liston und Muhammad Ali. Als das Boxen hierzulande im vergangenen Jahrzehnt einen neuen Boom erlebte, waren seine Protagonisten ebenfalls dieser Gewichtsklasse zuzurechnen. Im Dunkel der Geschichte, stickigen Trainingsräumen, billigen Sportgazetten und selten im Nachtprogramm drittklassiger Sportprogramme bleiben jedoch die unzähligen Kämpfer der unteren Gewichtsklassen verborgen, die nur Gewichtsspannen von 3 Kilogramm auf ihre mit hübschen Namen versehenen Gewichtseinteilungen trennen. Bevor ein Boxer mit bis zu 60 Kilogramm dem Leichtgewicht zugeordnet wird und dann die Spannen größer als 3 Kilogramm werden, kämpfen sie als Halbfliegen, Fliegen, Bantam und Federgewichte. Sehr gering scheinen diese Unterschiede. Sie sind jedoch, um trotz der Beschränkungen, die ein Sport mit all seinen Regeln aufstellt, absolut notwendig, um zwischen den Kämpfen so etwas wie gleiche Ausgangsvoraussetzungen zu schaffen. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und so sehr man an der Beschleunigung seiner Schläge arbeiten kann, Reichweite und Körpergröße sind nicht veränderbar und bestimmen Kampfstil und Erfolg. Wer je das Vergnügen hatte, einen dieser Kämpfe zu sehen, wird die Lobpreisungen des Schwergewichts nicht mehr nachvollziehen können. Um wie viel spannender und schneller sind die Kämpfe der unteren Gewichtsklassen, die häufig durch fast zart wirkende Männer bestritten werden. Sind einige Schriftsteller auch als Boxfans, erwähnt sei Norman Mailer oder gar Ausübende bekannt geworden, wir erinnern an Ernest Hemingway oder Albert Camus, so ist doch die Anzahl der Künstler in der darstellenden Kunst, die sich mit dem Sujet des Boxens beschäftigen, eher marginal. Das heute hier vorgestellte Buch stammt aus der Feder des Künstlers Eduardo Arroyo, einem spanischen Maler und Grafiker, der in seinem deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag zwar ob seiner Teilnahme an der 6. Documenta in Kassel im Jahre 1977 und seine zahlreichen ausgezeichneten Bühnenbilder gerühmt wird, nicht aber seine Forschung und Niederschrift zum ersten lateinamerikanischen Weltmeister, dem in den 1920er und 30er Jahren weltberühmten und heute vergessenen Bantamgewichtler Panama El Puan. Eduardo Arroyo, 1937 in Spanien geboren, ging wie viele seiner Landsleute nach seinem Studium 1958 ins französische Exil. Diese konsequente Haltung gegenüber dem Franco-Regime kostete ihn 1974 seinen spanischen Pass. Der alternde Dalí, der sich mit den politischen Verhältnissen auf der Iberischen Halbinsel arrangierte und abfand, wurde von ihm als Hure beschimpft. Auf seine politische Haltung, die auch durch seine Biografie von Panama El Braun schimmert, wird später zurückzukommen sein. In einem Interview, welches der deutschen Ausgabe vorangestellt ist, äußert sich Eduardo Arroyo zu seiner Motivation zu dieser schriftstellerischen Arbeit, in der er das Boxen mit dem Malen vergleicht. Zitat: Es stimmt, dass die Umgebung im Dunkeln liegt, aber der Ring ist wie die weiße Leinwand des Malers. Er wird total, grell ins Licht gerückt. Der Ring ist ein erleuchtetes Viereck, das Spannung erzeugen soll und gleichzeitig Schauplatz von Spannung ist. An diesem Ort kann alles geschehen. Muss alles geschehen. Zitat Ende. Gefragt, ob er selbst in den Ring gestiegen ist, verneint er. Aber, Zitat, der Sport hat mich immer fasziniert. Und die Literatur darüber, die ich Paraliteratur nenne. Zu jeder sportlichen Karriere, zu jedem Sportereignis gibt es eine Reihe von kurzlebigen Dokumenten, von kleinen Spezialwerken, Heften für die Fans. El Puan ist mir ständig begegnet. Es hat mich gewundert, dass nie jemand etwas über ihn geschrieben hat, abgesehen von ein paar armseligen, unvollständigen Seiten im Jargon der Profis. Ich habe angefangen, mich für diese Gestalt zu interessieren, für diese als Boxer und als soziales Phänomen faszinierende Gestalt. Alle Biografen oder Historiker der 30er Jahre haben Braun übergangen, weil er nicht zu jenen gehörte, denen man an der Universität begegnet. Braun kam nicht in den Texten, in der Literatur vor, er war auf der Straße gegenwärtig. Er ist in ungerechter Weise im Schatten der Geschichte gelassen worden. Zitat Ende. Die Geschichte der Familie El Brauns, der als Alfonso Teofilo Braun geboren wurde, beginnt in Panama. Oh, wie schön ist Panama, denken unweigerlich alle mit den Büchern und Zeichnungen von Janosch Sozialisierten hierzulande. Und diese Kindergeschichte vermittelt zwar eine Binsenweisheit, nämlich, dass es nirgendwo so schön wie zu Hause ist, lässt aber trotzdem Panama als Begriff für den Wunsch nach fernen Welten bestehen. Die ersten Seiten des Buches von Eduardo Arroyo vermitteln ein vollkommen anderes Bild. Seinen Platz im Allgemeinwissen hat Panama bis heute aufgrund des Kanals, der die Karibische See und den Pazifischen Ozean verbindet. 1881 begannen die offiziellen Bauarbeiten und der Vater von El Puan, ein befreiter Sklave aus Tennessee, wollte dort Arbeit finden. Viele Menschen wurden als Zwangsarbeiter zum Bau herbeigeschafft. In der ersten Phase des Baus bis 1889 starben bis zu 22.000 Menschen an Malaria und Gelbfieber. Die Toten wurden teilweise in Essigfässern nach Europa verschifft, um nicht noch mehr Kreuze aufstellen zu müssen. Später unterstützten die USA im Austausch gegen umfangreiche Land- und Nutzungsrechte die Abspaltung Panamas von Kolumbien. 1914 war der Kanal fertig. 1902 geboren, war Alfonso Teofilo Braun zunächst nichts anderes als die meisten der schwarzen Einwohner. Ein Afrikaner von den Antillen, ohne Geschichte, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Allerdings fiel er schnell durch seinen ungewöhnlichen Körper auf. Bereits als 13-Jähriger war er 1,68 Meter groß, bei einem Gewicht von 46 Kilogramm. Am 1. Dezember 1922 wurde er panamaischer Meister im Fliegengewicht. Seinen Erfolg hielt ihn nicht davon ab, als Kombüsenjunge nach New York zu fahren und, unter Verzicht seines Lohnes, den er erst nach der Rückfahrt erhalten hätte, dort zu bleiben. In einer rasenden Abfolge von Namen, Namen, Namen wird die Geschichte von Aufstieg, langem Erfolg und dem Niedergang von Panama El Braun sichtbar. Wenigen Boxern gelang es, oberhalb ihrer Gewichtseinordnung erfolgreich zu sein. El Braun schaffte es. Seine für seinen Körper enorme Reichweite, seine Schnelligkeit und Leichtigkeit, seine tänzelnden Bewegungen in Verbindung mit fast zwangsläufig zu Knockouts führenden Punches seiner rechten Hand und die Fähigkeit, seine Kämpfer auch nur mit der linken Faust zumindest nach Punkten zu gewinnen, machten ihn zu einem Kassenschlager. Das politische Bewusstsein Eduardo Arroyos erleuchtet die Lebensgeschichte und sozialen Gegebenheiten Panama El Brauns und der Boxer dieser Zeit. Er beschreibt ausführlich den Rassismus in Amerika, der es für lange Zeit verhinderte, dass El Braun um den Weltmeistertitel kämpfen durfte, weil ein Schwarzer nicht hingenommen worden wäre. Er schildert jedoch auch den Hass des Publikums, der ihm oft entgegenschlug, weil ein Publikum zum einen nicht ewig den gleichen Sieger sehen möchte, zum anderen, weil es harte Kämpfe sehen wollte, die er aufgrund seines Lebenswandels, er war dem Training sehr abgeneigt, der Trink- und Spielsucht verfallen und litt an den Folgen der Syphilis, gar nicht boxen konnte, sondern immer versuchen musste, einen schnellen Knockout zu erlangen. Nachdem Panama El Braun 1926 nach Paris gegangen war, weil er bessere Chancen auf den Weltmeistertitel erhoffte, errang er 1929 den lang ersehnten Titel. Durch ausbeuterische Knebelverträge an skrupellose Manager gebunden, wurde er viel zu oft in den Ring gezwungen, ohne eigentlich noch kämpfen zu wollen. Auch wenn in Boxberichten späterer Zeiten häufig die Halbwelt des Milieus mit ihren Verbindungen, wenn auch nicht immer zur Mafia, so doch mit mafiösen Strukturen geschildert wird, so sind diese nicht mit den ausbeuterischen Bedingungen der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts vergleichbar. Viele seiner Kämpfe hätte Panama El Braun in seinem schlechten Gesundheitszustand nicht boxen dürfen, heute würde er gar nicht mehr in den Ring gelassen. Berühmt für seine starke Rechte, die schnell zum Knockout des Gegners führte, war er aufgrund seiner zerstörten Fäuste häufig gezwungen, nur mit der linken Punktsiege zu erringen. Dank des Internets finden sich heute wesentlich mehr Quellen zu diesen Kämpfen, als dies 1982 zum Veröffentlichungszeitpunkt der Fall gewesen ist. Leider widersprechen sich alle. Während im Buch an einer Stelle El Puan selbst 231 Kämpfer erwähnt, sind in der Liste der Kämpfe im Anhang des Buches nur 170 aufgeführt. Bei Wikipedia finden sich 169, auf der Seite der International Boxing Hall of Fame, in die Panama El Braun 1992 aufgenommen wurde, lediglich, jedoch für heutige Maßstäbe im Profiboxen unglaubliche, 155. Seine Karriere wurde von vielen Menschen verfolgt, auch weil er außerhalb des Rings eine schillernde Figur war, die stets durch ihr elegantes Äußeres auffiel. In Eduardo Arroyos Schilderungen wird die tiefe Einsamkeit El Brauns deutlich, der, als er Erfolg hatte, viele Menschen anzog, die seinen Erfolg ausnutzten und doch immer allein war. Jean Cocteau, hierzulande eher als Surrealist, denn als Freund des Nazi-Bildhauers Arno Breger bekannt, spielte dabei eine besonders unrühmliche Rolle. Er überredete El Poin zu einer Rückkehr in den Ring, als dieser eigentlich schon aufgehört hatte, schrieb sich den Erfolg des Boxers zu und wollte später nichts mehr von ihm wissen, als dieser im Sterben lag. Die Wochenzeitung Die Zeit hat in der auf der Rückseite der Taschenbuchausgabe abgedruckten Rezensionsnotiz vermerkt, dass, Zitat, der schreibende Maler Eduardo Arroyo es versteht, in seinem lakonisch-realistischen, mit trockenem Humor durchsetzten Stil die Geschichte dieses Boxerlebens spannend zu erzählen. Er schildert die Boxkämpfe in einer farbigen Präzision, als sei er selbst dabei gewesen. Gern würde ich mich dieser Einschätzung anschließen, hatte mich doch auch dieser Text zum Lesen des Buches verführt. Natürlich ist dieses Lob der Buchrückseite genau der Sinn eben dessen. Vielleicht fehlte ein gutes Lektorat, um einige Widersprüche zu entfernen. Vielleicht ist es der Übersetzung aus dem Französischen geschuldet, dass vom gepriesenen, trockenen Humor Eduardo Arroyos nicht viel zu lesen ist. Die Namen vieler Boxer aus den leichten Klassen werden erwähnt. Dies scheint dem Umstand geschuldet, dass Eduardo Arroyo sein im Vorwort erwähntes Archiv möglichst umfangreich nutzen wollte. Es macht das Buch jedoch für die noch nicht dem Boxkampf Verfallenen sehr schwer lesbar. Trotzdem möchte ich die Geschichte des Boxers Panama El Braun empfehlen. Die gerade amtierenden Weltmeister der vier großen Verbände im Bantamgewicht sind übrigens für die WBA Anselmo Moreno aus Panama und der Japaner Kogi Kameda, für die WBC Shinsuke Yamanaka aus Japan und für die WBO Paulus Ambunda aus Namibia.